Ich schaue mal, dass ich möglichst wenig verändern muss, um aus diesem Objekt ein Kunstwerk zu machen. Also, dass ich im Grunde genommen geht es mir nicht um die Veränderung. Also, es geht mir nicht um einen Eingriff, sondern es geht mir darum, die Faszination, die ich da verspüre, möglichst deutlich zu machen, möglichst zu fokussieren.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast, zum zweiten Mal zu Gast, der Maler Anselm Reile. Anselm war schon mal im Podcast zu Gast, aber anlässlich seiner Ausstellung Paradise knüpfen wir an und sprechen über Fotografie, die neu bzw. wieder neu in seinem Werk gekommen ist, Neon, Edelstahlskulpturen und das Unterrichten von Malerei, jetzt im Podcast. Willkommen, Anselm.
Hallo.
Anselm, wir haben ja schon mal ein Gespräch gehabt vor 2 Jahren. Was ist seitdem passiert? Was gibt's Berichtenswertes? Wir arbeiten gerade an der Ausstellung, die wir am Freitag eröffnen. Ich glaube, über dein Atelier haben wir nicht gesprochen. Vielleicht fangen wir mit der Ausstellung an.
Ja, also ist sozusagen meine zweite Ausstellung oben in der Kirche. Und ist ja doch immer eine Herausforderung, in dem für mich tollsten Ausstellungsraum, den ich kenne, ausstellen zu können und zu dürfen und dann auch irgendwie dem gerecht zu werden. Die erste Ausstellung waren ja die Windspiele, die sozusagen von oben herab hingen, dann 3 Stück in den ziemlich großen Dimensionen. Und dieses Mal sind das Hauptstück, würde ich mal sagen, 3 Skulpturen. 3 große Edelstahlskulpturen, knapp 6 Meter hoch und die freistehend dort platziert werden, gerade im Moment.
Und die Windspiele hast du ja quasi, oft entnimmst du ja Inspiration von Kunstwerken, die im Alltag auftauchen und einen künstlerischen Hintergrund haben können, nicht immer, glaube ich, haben. Das, glaube ich, so jongiert, ne?
Ja.
Ob es aus der Kunst kommt oder ob es Kunst sein könnte. Weil die Windspiele kamen woher?
Die kamen wirklich von gefundenen Windspielen, die ziemlich ähnlich waren. Also ich habe die ein bisschen optimiert, so, aber an sich waren das wirklich so an so einem Gimmick-Weihnachtsstandmarkt gefundene Windspiele in kleinen, die man dann sich so ins Fenster hängt zu Hause und als so reines Deko-Objekt. Und die habe ich dann eben in dieser, teilweise das größte war, glaube ich, hatte 7 Meter Durchmesser, also in diesen großen Dimensionen dann anfertigen lassen. Aber nach demselben Prinzip eigentlich. Also ich habe da lediglich eigentlich die Größe, würde ich mal sagen, verändert und habe mir sozusagen die besten Formen da ausgesucht und habe die noch ein bisschen optimiert. Aber letztendlich habe ich sozusagen auch, würde ich mal sagen, den Raum als solchen genutzt und versucht, absolut mit diesem Raum zu arbeiten und eigentlich auch mit diesem fast spirituellen, was da eben, finde ich, in diesem Raum noch inne wohnt. Und dadurch hatten die Skulpturen eben auch
Sakrales?
Ja, sowas Sakrales bekommen, ja. Ja.
Und sind die einer Region zuzuordnen? Also kommen die irgendwie aus dem Schwarzwald oder kommen die?
Ich glaube, dass die schon so global zu haben sind. Also jetzt nicht für eine bestimmte Region stehen, sondern eigentlich überall so zu haben sind. Ja, eigentlich glaube ich, dass sie ursprünglich so dieser kinetischen Kunst Obart so entlehnt sind oder ursprünglich daher stammen und dann eigentlich so zum Deko-Objekt geworden sind, also sozusagen abgerutscht sind irgendwie aus der hohen Kunstwelt raus zum dekorativen Objekt einfach nur noch gebraucht wurden. Und das ist ja auch sozusagen typisch für meine Arbeit, dass ich genau davor eben nicht zurückschrecke, sondern mir überlege, warum ist es so passiert und was ist denn die Qualität an diesem Objekt, dass es so diesen Kunstkontext gar nicht mehr benötigt. Und viele Leute einfach so nehmen, weil sie ihnen gefallen und ich sozusagen eigentlich fast zu so einem Klischee geworden sind. Und das ist eigentlich auch das, was mich interessiert. Und das dann zurückzubringen in den Kunstkontext, indem ich etwas verändere, in dem Fall vor allem die Größe. Und eigentlich dadurch, dass dieses Deko-Objekt wieder erhebe.
Aber recherchierst du dann auch richtig, wo die Sachen herkommen und wie es dann, also wie die, weil es ist eine Mutmaßung, dass sie aus der Kunst kommen, oder?
Das ist eine Mutmaßung, weil die eben diese Lichtfächerung durch diese Drehung, gibt es dann so diese Lichtfächerung, die man so kennt aus der chinesischen Kunst oder eben auch aus Op-Art.
Weil vielleicht ist es auch umgekehrt, oder? Und das war ein folklorisches Kunsthandwerkselement.
Mag auch sein. Also da gibt es, glaube ich, dann so ein bestimmt auch so fließende Übergänge.
Ja.
Das ist so, da gibt es, genau, das ist ja oft so ein Feedback, dass man vielleicht gar nicht genau mehr weiß, was war da jetzt zuerst der Fall. Ja. Ich schaue mal, dass ich möglichst wenig verändern muss, um aus diesem Objekt ein Kunstwerk zu machen. Also dass ich im Grunde genommen, geht es mir nicht um die Veränderung. Also es geht mir nicht um einen Eingriff, sondern es geht mir darum, die Faszination, die ich da verspüre, möglichst deutlich zu machen, möglichst zu fokussieren und da sozusagen alle Hebel in Bewegung zu setzen, die notwendig sind, aber nicht um möglichst viel zu verändern, sondern ganz im Gegenteil. Ja.
Und jetzt bei diesen 6 Meter hohen Edelstahl-Stelen, die nicht wirklich stehlen schon, aber sie sind ja so in der Oberfläche deformiert, ja. Und da hat man das Gefühl, das ist ein Rückgriff auf deine eigene Arbeit. Also, dass du im Prinzip dein Folienbild, was du ja quasi geschaffen hast, aufgreifst und in die dreidimensionale Form überträgst. Hm.
Ja, also das kann man so sehen. Ich habe, muss ich auch sagen, diese Arbeiten, wie bei, ist eigentlich bei vielen Werken von mir, dass die Idee schon relativ lang da ist. In dem Fall dieses Stück Folie aus Edelstahl anfertigen zu lassen, diese Idee hatte ich schon vor knapp 10 Jahren und habe auch das auf verschiedenen Wegen probiert. Es gab auch viele so Zwischenzustände, bis ich letztendlich eine sehr gute Firma gefunden habe, die das genau verstanden haben, was ich da will. Und mit denen ich das jetzt zu dieser Form bringen konnte, die jetzt hier in der Kirche zu sehen ist. Man kann es eben so sehen, dass es so ein bisschen selbstreferenziell ist, dass es auf meine eigene Arbeit zurückgreift. Oder dass ich einfach eben ein Stück Dekofolie aus Edelstahl anfertigen lasse. So. Also das ist eben in dem Fall für mich so der geringste Eingriff in der Deformierung eines Edelstahlblechs. Und natürlich, in dem Fall hängt es ja auch im selben Raum wie meine Folienbilder, ist es ein direkter Verweis auch darauf oder eine skulpturale Weiterführung davon.
Also der Bezug ist quasi nicht das Folienbild, sondern das die gleiche Inspirationsquelle, die dich zum Folienbild gebracht hat.
Würde ich sagen, genau.
Und das ist diese starke Geste mit einem sehr einfachen Material.
Absolut. Und mit dem geringstmöglichen Eingriff. Eine Faltung, den Rest macht das Material selbst. Ich greife da einmal rein, den Rest macht das Material selbst. Nur mussten wir das übersetzen und in einer sehr großen Form übersetzen und letztendlich mit einem 50-Tonnen-Bagger drücken.
Ja. Ah, okay. Aber auch da ist es quasi... Es ist auch ein bisschen quasi wie Zufall oder ein Stück weit, es ist zwar schon deine Hand oder dein Schaffen, ja, mit dem, was das, die Hand in dem Bild ist der Bagger bei der Skulptur, aber nur zu einem gewissen Punkt kontrollierbar.
Ja. Ja. Also wir haben es ihm immer mehr angenähert. Also ich habe erstmal in meinem Atelier Blechstücke verbogen. Ja, und wenn man dann diese Schutzfolie abzieht, dann sieht man, was so dieser minimale Eingriff plötzlich bewirkt durch diese Spiegelung. Und dann haben wir zusammen mit der Firma haben wir bestimmt 50 Bleche verbogen und haben uns eben immer mehr angenähert, wie das so frei steht und an welchen Stellen man da drückt und biegt.
Ach so, weil es ist natürlich herausfordernd, du kannst nicht zu viel biegen, weil es muss ja noch stehen.
Es muss auch stehen,
ja.
Genau. Und dann haben wir eben von den guten Formen nochmal 50 gemacht. Mhm. Dass wir wissen, okay, der Punkt ist gut und der Punkt. Dann machen wir da nochmal 50 und so. Und bis wir dann genau wissen, an welchem Punkt man da angreifen muss. Und dann war das aber natürlich in diesen großen Dimensionen dann bedingt steuerbar nur. Ja. Mhm. Aber wir wussten schon genau, an welchen Punkten man da drücken muss, sozusagen. Mhm, ja.
Mit viel Kraft.
Genau,
ja.
Genau. Und das war dann eigentlich schon eine Riesenaktion mit diesem Bagger und teilweise 20 Leuten und im Matsch und Regen. Und wenn man das sozusagen jetzt im Ausstellungsraum sieht, kann man sich eigentlich den Prozess, wie es entstanden ist, kaum vorstellen.
Ja, weil das eine irre Leicht, obwohl die massiv und schwer sind, hat das eine totale Leichtigkeit, weil die wie so von Gottes Hand ein bisschen zurechtgeformt dahingestellt wirken.
Und das ist auch eigentlich eben deshalb bezeichnend, glaube ich, für meine gesamte Arbeit. Ich möchte eigentlich nie, dass man irgendeine Mühe daran sieht. Mhm. Wenn ich jetzt auch meinen Bildern, die ich jetzt seit vielleicht 4-5 Jahren diese neue Serie mache, kann man sich auch nicht vorstellen, wie die jetzt entstehen. Wenn ich das dann oft erkläre, dass da 10 Schichten geschliffen werden, bis so eine Fläche da ist auf diesem Jute-Stoff oder so, dann würde man jetzt auch nicht dran denken, wenn man das Bild sieht. Und so ähnlich ist es jetzt vielleicht auch bei den Blechen, dass man sozusagen diesen Aufwand, dass man da nicht dran denkt, wenn man die Skulpturen sieht. So. Und einerseits ist es eben dieses schwer, massive, dicke Edelstahl, was man da sieht. Und andererseits ist es eben diese Leichtigkeit und die, eigentlich fast, es wirkt fast immateriell. Es wirkt ja fast digital oder fast
wie gerendert, eine Simulation, wenn man das sieht. Wie bei Google Maps, wenn die Bilder verschwimmen oder so.
Ja. Oder so, wenn man im Edelstahl, wenn so Terminator oder so dargestellt ist.
Ah ja, wenn es
so,
flüssig ist.
Ja, wenn es so geht. Genau. Und daran denkt man eigentlich so, fast was Animiertes oder so. Ja.
Interessant ist, dass direkt im Eingang hängt eine Neoninstallation, die von der Decke runterhängt. Und das sind gefundene Neon-Elemente, die du, ich glaube, vor 20 Jahren hast du damit angefangen. Mhm. Das sind ausrangierte Neon-Elemente, die neu quasi auch wieder Fundstücke, die zusammengesetzt sind und die sich spiegeln in diesen Stelen.
Ja. Ja, also ich darauf gekommen bin ich jetzt Neon mit in die Ausstellung mit einzubeziehen, weil ich die Skulpturen, die wirken natürlich außen ganz stark, weil sie die ganze Landschaft, den Himmel und so widerspiegeln. Der Raum oben ist ja relativ monochrom, so in diesem
Putz.
Genau, einem Putz und Beigegrau. Ich wusste auch nicht, wie stark bildet sich die Oberfläche in den Spiegeln ab, und die bildet sich total stark ab, also 1:1 wurde darin gespiegelt, das ist super. Es hätte auch einfach so fast ein bisschen untergehen können in diesem monochromen
Grau in Grau.
Genau, ja. Und deshalb, da kam der Gedanke, ich beziehe Neon mit ein, was sich sozusagen in diesen Skulpturen wieder spiegelt, was auch jetzt wunderbar funktioniert. Und genau, mit den Neons arbeite ich seit 20 Jahren. Ich habe damals, als ich nach Berlin gekommen bin, oft so, fielen mir dann so Neonreklamen auf, die so halb kaputt waren und dann halb abstrakt gewirkt haben. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Glasbläser aufzusuchen und zu schauen, was sie an Restbeständen haben. Und das habe ich dann alles zusammengesammelt. Und habe auch so ganze begehbare Neoninstallationen gemacht, also ganze Räume damit, wie so dreidimensionale Lichtzeichnungen, durch die man gehen kann. Mhm. Und in dem Fall ist es eine ganz reduzierte Installation jetzt, nämlich lediglich an einer Kette, also die von der Decke bis zum Boden hängt, habe ich diese Teile dann angebracht. Und man sieht eben Symbole oder Schriftzüge, die man dann erkennt, so ein Marlboro-Zeichen oder ein Herz oder so. Und aber oft sind es eben auch nur Fragmente von großen Buchstaben, wie ein Halbkreis oder eine Linie. Und mittlerweile lasse ich die anfertigen, aber eben in Bezug darauf, was ich früher gefunden hatte als Reststücke. Ich lasse sie neu sozusagen nochmal nachbauen und auch in den Farben, die ich möchte, was aber dann auch so diese typischen Neonfarben sind. An sich ist es, geht's um die, vielleicht eine ähnliche Faszination wie auch bei diesen Edelstahloberflächen, dieses leuchtende Neonlicht, was eigentlich fast so eine kindliche Faszination noch ist, die ich mir da behalten habe und die vielleicht auch bezeichnend ist für meine gesamte Arbeit.
Interessant ist, dass du jetzt auch Fotografie zeigst, was, glaube ich, total neu ist. Ne? Das hast du früher nicht gemacht.
Ja.
Oder hast du früher schon mal Fotos gemacht?
Ich habe mal die ersten, also ähnlichen Versuche, habe ich gemacht vor 15 Jahren. Mhm. Auch mit einer Kamera, damals in New York, die ich da sozusagen mit einer offenen Linse, das ist also auch so ein ganz einfaches Prinzip, ähnlich wie Folie zu falten, Kamera nehmen, Linse öffnen und nachts rumzuschwenken, dort wo viel Licht ist, also viel künstliches Licht, buntes Licht. Und
Neonlicht.
Neonlicht,
ja.
Mittlerweile auch LED-Licht,
ja.
Was sich dann unterschiedlich abbildet in den Bildern dann.
Ach, weil das anders reproduziert wird, oder?
Ja, ja. Also LED-Licht ist wenig feiner, man sieht oft Punkte. Neon ist eher so gröber und ist also unterschiedlicher Charakter auch. Das mischt sich jetzt mittlerweile viel so in den Bildern.
Und das erkennt man auch auf den Fotos?
Mhm. Ah ja. Also meistens in den ganz feinen Linien ist LED. Mhm. Und damals gab es das aber auch noch nicht. Und da habe ich sozusagen die ersten Versuche mitgemacht und habe sogar auch damals zwei Arbeiten bei Gavin Brown bei meiner damaligen ersten Ausstellung in New York gezeigt.
Ja.
Die dann der Ugo Rondinone gekauft hat, das hat mich gefreut.
Ah ja, lustig.
Ja, und dann habe ich das aber ein bisschen, habe ich dann nicht viel dran weitergemacht und kam dann erst so vor 2-3 Jahren wieder auf die Idee, das nochmal anzugehen, aber einfach mal richtig anzugehen und auch dann nochmal richtig einzutauchen, so, weil ich gemerkt habe, das hat eigentlich so viel, was wichtig ist für meine Arbeit, nämlich die Gestik. Ich komme ja eigentlich aus der gestischen Malerei. Das Licht, Neonlicht, sozusagen schwarze Nachthintergrund und sozusagen
Konsum.
Lichtzeichnung, genau, Konsum und unsere sozusagen Konsumwelt. Das ist ja der Teil, weshalb ich auch denke, so, ich komme einerseits aus der abstrakt-gestischen Malerei und zum anderen Teil komme ich eigentlich so von der Pop-Art und das ist da alles mit drin und da wollte ich nochmal eintauchen.
Aber das ist interessant, weil die sind, das heißt, du schwenkst quasi die Kamera, machst mit einer offenen Linse, machst du ein Foto und es ist ein abstraktes Bildergebnis, es beruht aber auf einer, wenn man so will, Landschaft. Oder?
Ja.
Oder also eine Stadtaufnahme.
Stadt, genau. Ja. Also urbaner Raum.
Ja.
Und das ist sozusagen mein Farbkasten in dem Fall.
Und dann gehst du aber durch die Ergebnisse und suchst die Motive aus?
Mhm. Also ich mache dann 500 Stück.
Ja.
Und letztendlich kann ich davon 10 nehmen vielleicht. Und,
also fast wieder ähnliche Vorgehensweise.
Ja, ganz ähnliche Vorgehensweise.
Aber bei den Folienbildern musst du die auch alle machen und dann auswählen? Mhm.
Ja, also ich musste aber früher, musste ich 10 machen, dass eins was wird. Mittlerweile muss ich vielleicht 3 machen oder 2.
Durch die Könnerschaft sozusagen. Ah, ja. Also ein Riesenverschleiß in dem Fall.
Ist ein großer Verschleiß natürlich auch, den kann ich mittlerweile ein bisschen geringer halten, weil ich einfach mehr Übung habe. Aber es ist so, dass ich eigentlich der Akt des Machens bei mir, mein Part ist sehr, sehr schnell.
Ja.
So schnell, wie die Idee ist.
Ja.
Und aber dann ist es oft ein langer Prozess, dass selektiert werden muss oder dass, je nachdem, jetzt mit den Edelstahlskulpturen, brauchst halt einen Riesenaufwand für diese ganz einfache Idee.
Mhm.
Und bei mir ist es so, dass ich mich eigentlich immer mehr zu dieser Einfachheit bekenne oder die immer mehr forciere. Also je einfacher, desto besser so.
Und wenn ich jetzt dieses eine Foto anschaue, das ist interessant zu sehen, die breiten Linien sind ist das LED und die dünnen sind die Neon, habe ich richtig verstanden?
Andersrum,
genau. Okay.
Die dünnen sind LED, meistens ist es so, ja.
Mhm. Und nimmst du dann einen Ausschnitt aus dem Foto oder nimmst du das ganze Foto?
Ich nehme auch teilweise Ausschnitte davon. Also das ist dann eigentlich ein Komponieren wie beim Malen.
Ja.
So, also es ist wirklich so eine abstrakte Komposition, um die es letztendlich geht. auch, das heißt ja, also kann durchaus auch ganz viel schwarzer Raum dabei sein, ihr reduziert zwei Linien durchgeht, oder manche sind eben genau das Gegenteil, komplett voll, aber im Endeffekt muss es ein stimmiges Bild sein. Und das ist dann doch irgendwie eine rein subjektive Entscheidung, ähnlich wie bei der abstrakten Malerei. So.
Und sind die Orte, also Times Square, tauchen die dann in dem Werk noch auf, im Titel oder so?
Nee, als Titel nicht. Also das lasse ich komplett offen, wo das stattgefunden hat. Ob das jetzt eine Reeperbahn war oder im Times Square oder bei mir im Baumschulenweg.
Aber du fotografierst nicht dein eigenes Neon?
Nee.
Sondern wirklich, immer der Stadtraum.
Das würde ich nicht machen, sozusagen meine eigene Kunst damit reinzunehmen, ja, ja, so als Referenz, sondern das ist wirklich der urbane Raum. Mhm. Das kann auch in, was weiß ich, in Japan oder in Korea sein. Letztendlich wird es durch einen Titel nicht zu erkennen sein.
Und wann ist das Neon auf den Folien gelandet?
Das war auch schon vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren. Allerdings damals habe ich noch die Folien, Silberfolie auf einem schwarzen Leinwand aufgetragen. Mhm. Und mittlerweile sind es die All-Over-Folien mit der relativ starken, dicken Folie. Ich lasse die Folie produzieren, verschiedene Folien. Also ich habe die, meine allerersten Bilder, habe ich die Folie, die ich sozusagen im Baumarkt gefunden hatte, genommen. Und seit vielen Jahren lasse ich die produzieren in verschiedenen Oberflächen und Stärken. Und das ist eigentlich so die, in meinen letzten Folienbildern, so die stärkste, also die sozusagen dickste Folie, die ich bisher verwendet habe. Mit möglichst wenig Eingriffen. Ich lasse also möglichst viel das Material sein und meine Eingriffe werden immer weniger. Mhm. Und dann habe ich angefangen auf diese, ich nenne die Lazy Foils mit der ziemlich dicken Folie, mhm, die eigentlich schon so einen richtigen metallischen Charakter haben, die fast wie so ein Blech eben schon wirken. Darauf dann die Neons zu adaptieren und hab dann gesehen, wie sich, also eigentlich ein Großteil daran besteht, dass sich das Licht der Neons in der Folie mischt und daraus nochmal eine ganz eigene Dynamik entsteht. Und das ist eigentlich ein bisschen wie in der Malerei, dass die Farben in der Folie verfließen und sich miteinander vermischen. Und später kamen die dann eben auch in dunkle Acryllauben, also auch in eingefärbte. Und da habe ich dann bemerkt, dass es gar nicht, also zum Beispiel, wenn ich diese fast schwarzen Acrylhauben nehme, aber transparent, dass es gar nicht die Farbe wegnimmt, mhm, sondern die Farbe bleibt so intensiv. Aber das ganze Bild ist eben abgedunkelt und hat man so einen Nachtcharakter. Oder wenn man durch eine Sonnenbrille schaut. Und, mhm.
Interessant, weil das ist ja derselbe Effekt wie bei den Fotografien, ne?
Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Und weil das ist das Schöne an der Ausstellung, dass die ganzen Arbeiten so ineinander übergehen und ineinander reflektieren und man quasi, auch wenn es unterschiedliche Quellen sind, ähnliches, eigentlich fast überall dasselbe Ergebnis erzielt. Die Edelstahlskulpturen kommen ja aber ohne, also in den Folienbildern hast du oft ja unterschiedliche Plexiglasboxen, wo man das manchmal ein bisschen irritierend ist, ist jetzt die Folie farbig oder ist der Rahmen quasi farbig?
Ja.
Ist jetzt zu erwarten, dass die Edelstahlskulpturen im nächsten Schritt auch noch eine Hülle bekommen oder quasi diese Farbigkeit?
Nee. Also die müssen eigentlich so ganz pur bleiben. Da ist so, die brauchen auch den Schutz eigentlich nicht, was sozusagen die Folie braucht. Also in der Folie ist es natürlich einerseits bei den Folienbildern Schutz, andererseits ist es Teil der Arbeit.
Ja.
In sozusagen Anknüpfung an Reliefs der 50er, 60er Jahre, wenn man das sieht, von Manzoni oder so, die dann später so eingehaupt werden, um sie zu schützen, die dann aber irgendwie auch automatisch Teil der Arbeit sind.
Ja. Und so war oder das mittlerweile gar nicht mehr ohne zu sehen sind, ne?
Genau.
Ja.
Ja. Und da war aber bei mir der Gedanke, dass ich das von Anfang an mitdenke und sozusagen diesen Kasten nicht erst später vom Sammler hinzugefügt wird, sondern von Anfang an von mir. Und dann aber, indem ich die Kästen farbig mache, die Schutzhaube ganz sozusagen der Arbeit überhaupt die Farbe gibt. Darunter ist ja immer die Silberfolie. Und die freistehenden Edelstahlskulpturen sind ja das Material selbst, in dem Fall Edelstahl, der aber vielleicht an diese Folie erinnern lässt. Ja. Eigentlich ist es eine vielleicht auch Imitation dieser Dekofolie mit diesem massiven, natürlich ziemlich teuren Material. Und die aber Umgebung, trotzdem, ne? Glaube ich auch, dass sie einfach, das ist, so kann man es zumindest sehen, und andererseits sind es aber auch einfach ganz eigenständige Skulpturen. Ja.
Und jetzt sind einige von den Folienbildern haben unterschiedliche Plexiglasboxen, beziehungsweise zweigeteilt in Klar und in Neon. Mhm. Das ist auch neu.
Ja, ja.
Wie ist es dazu gekommen?
War auch so eine Idee, die ich mal hatte, dass ich eben mit, also nicht nur diese monochrom gefärbten Hauben nehme, also die ja entweder neongelb oder dann vielleicht violett sind und dadurch einen komplett unterschiedlichen Charakter dem Bild geben, sondern dass ich diese auch verbinden könnte, dass sozusagen ein Bild aus mehreren Farben besteht, indem ich die Haube einfach teile und dann ganz unterschiedliche, zwei unterschiedliche Farben dann aufeinander prallen oder stoßen und sich dann auch das Licht, was durchfällt, in der Folie wieder mischt.
Ja, und in der Kante auch. Ja. Durch die Kanten läuft ja auch die Reflexion, und es ist so ein bisschen irritierend, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wo kommt jetzt eigentlich die Farbe her. Und es sind aber bewusste Elemente, mit denen du, weil du kannst das, auch das weißt du ja vorher nicht, oder?
Nee, muss
wie die Reflexion fällt.
Muss man einfach ausprobieren, und da gibt es dann auch viele Tests dazu, bis es mal funktioniert. Aber ich arbeite auch mit der Firma schon relativ lang zusammen, die diese Acrylhauben bei mir macht. Und sozusagen noch einen Schritt weiter gegangen, das eigentlich auch ein Eingriff in die Komposition ist des Bildes, die Haube.
Ja. Ja. Und das folgt jetzt aber keinem goldenen Schnitt, sondern ist quasi wieder ein geometrisches, abstraktes Oberflächenbild.
Ja, eigentlich so eine freie Entscheidung, wo ich das setze, ohne ein Konzept in dem Fall. Ja. Also ich versuche mich ja immer weiter zu entfernen von dem Begriff Konzeptkünstler.
Ja, warum?
Für mich ist das Konzept eher so ein Korsett oft. So. Es wirkt für mich so korsetthaft. Also ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie alle Konzeptkünstler nicht mag oder so, überhaupt nicht. Es gibt ganz interessante, aber für mich selber, ich will immer mehr weg von dem Überbau, und eigentlich, je einfacher es wird, je direkter, je unmittelbarer, desto besser fühlt es sich für mich an. So. Mhm, mh. Und strebt das immer mehr an. So die größtmögliche Einfachheit vielleicht. Also. Das merke ich einfach so für mich. Ja.
Obwohl es schon einem gewissen Materialkonzept auch folgt, oder?
Na klar, doch, das auf jeden Fall. Ja. Das schon. Also genau, ich würde auch sagen, dass das Material eigentlich auch vielleicht meine künstlerische Sprache ist, die wiederum natürlich für mehr steht als das Material. Aber natürlich läuft meine Sprache oder mein Vokabular ganz, ganz stark über das Material. Ja. Was aber wiederum natürlich auf anderes verweist. Aber das möchte ich möglichst offen lassen, auf was das alles verweist. Mhm. Und ich glaube, dass es nicht notwendig ist, um eine erste, vielleicht emotionale oder physische Erfahrung mit meiner Kunst zu machen. Und wenn man möchte, kann man natürlich tiefer darin einsteigen und diese ganzen Referenzen, die es natürlich hat, auch lesen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, um eine Kunst zu verstehen. Und ich merke, dass mir das sehr wichtig ist, also einfach so eine Unmittelbarkeit hinzubekommen, die ich auch eben aus der Musik kenne zum Beispiel.
Ja.
Wenn ich einen Song höre, dann ergreift er mich oder halt nicht.
Genau, ja.
Und da muss ich nicht viel zu wissen. Oder
ob das jetzt ein Rückgriff ist auf was anderes. Weil du hast ja viele Bezüge auch in deiner Arbeit gehabt auf afrikanische Skulpturen oder auf Fassadenteile aus der ehemaligen DDR, aus irgendwie so post-sowjetischer Moderne und sowas. Ne?
Ich glaube auch, dass es die Bezüge nach wie vor gibt, dann im Hinblick jetzt auf kinetische Kunst, Op-Art oder Geschichte der Keramik oder auch dann teilweise asiatische Keramik und so. Das kann man sich alles, es gibt diese ganzen Referenzen, und vor allem auch in der abstrakten Malerei gibt es ja tausende Referenzen. Da kannst du nur dann was Neues schaffen, oder es ist, sagen wir mal, fast Voraussetzung, alles in der Malerei zu kennen, glaube ich. Also in der abstrakten Malerei, um da was Neues schaffen zu können. Aber um das Bild zu erfahren, muss man das nicht alles wissen.
Aber dann sind ja hin und wieder so subtile Elemente da drin. Es gibt ja auch einige Leinwandarbeiten in der Ausstellung, die quasi ohne, die ja auch mit Folien bearbeitet sind, fast kollagiert. Aber dann sind da zum Beispiel so, wie so Spachteloberflächen drin, die erinnern an den Untergrund von einem Fliesenspiegel oder so.
Ja, ja.
Und das ist ja sehr bewusst gesetzt, oder?
Na klar, also da an diesen Bildern habe ich erstmal 3 Jahre lang auch mit meinem Team, die auch schon lange da dabei sind, probiert und es ist 3 Jahre lang überhaupt nichts rausgekommen bei, was ich irgendwie zeigen wollte. Im Grunde genommen greift das alles zurück auf meine damaligen Streifenbilder. Dann hatte ich eine andere Serie, die Malen nach Zahlenbilder. Und dann haben wir diese verschiedenen Oberflächen entwickelt. Meine ersten Streifenbilder waren ja ganz flach und dann kamen diese Materialien wie Spiegel und Folie hinzu. Und später dann diese verschiedenen Texturen, die so eine Mischung auch wieder aus, würde ich sagen, Fundstücken sind. Nämlich teils einfach von Bösener, sozusagen aus diesem Katalog, wie wenn man zum Teppichhändler geht, sozusagen diese musterhafte Anwendung dieser ihrer Malpasten. Ja.
Der Künstlerbedarfs.
Genau. Ja. Genau. Und teilweise aus dem Baumarkt. Ja, so ich habe, also klar, habe früher auch viel handwerklich gearbeitet und wenn man dann Fliesen legt, dann ist es sehr faszinierend, wenn man jetzt Zahnspachtel hat und dann diesen Untergrund hat und daher kommen eben so auch oft sozusagen kommt die Inspiration so. Also, und es ist ja auch, wie ich diese Strukturen und Oberflächen und Texturen anwende, es ist eigentlich fast so ein musterhaftes Anwenden, so ein Anwenden einer vorgefertigten Kreativität, die du so im Eimer kaufen kannst, bei ja, sozusagen Künstlerbedarf oder eben auch im Baumarkt. Und das ist ja das, was mich so interessiert. Also das eben nicht sozusagen, das vielleicht, was auch das Kreative wahrscheinlich ein bisschen in Frage stellt, sozusagen diese musterhafte Anwendung davon. Eigentlich so ein Mal-nach-Zahlen-Prinzip. Ja.
Aber es kommt sehr einfach daher, aber es sind sehr ausgeklügelte Bilder, oder?
Ja,
weil es ist ja auch klar, sehr komplex, dass die unterschiedlichen Materialoberflächen, die da aufeinander kommen,
ja,
sich quasi museal beständig halten.
Mhm. Klar, also es gibt dazu einfach, wir haben ja fast wie so eine laborhafte Untersuchung von Farben und Oberflächen und ich habe ein ganzes Regal dazu. Dann wird sozusagen alles miteinander verbunden und man guckt, wo klappt es und wo nicht und wo hat es den größtmöglichen Effekt. So, also das ist ja auch in meiner Arbeit so ein zentrales Motiv, der Effekt, den man sozusagen, mit dem ich als abstrakter Maler arbeite. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass als ich eben studiert habe, abstrakte Malerei, war das eben das Schlimmste, wenn der Professor gesagt hat, das ist ja nur Effekt.
Mhm.
Und genau daraus, das ist ein ganz zentrales Element meiner Arbeit. Und genauso war es schlimm, wenn er gesagt hat, das ist ja oberflächlich, das ist ja nur Oberfläche. Und das ist sozusagen der zweite Teil meiner Arbeit. Und das Allerschlimmste war, wenn es hieß, das ist ja dekorativ, dann kannst du einpacken und nach Hause gehen. Und was ist meine Folie? Natürlich nur dekorativ.
Ja. Und Effekt ist, und
ja,
Oberfläche.
Genau, ja. Also daraus besteht meine Arbeit. Ja,
ja, blöd, dass du das dann erzählt hast, was sie noch für konzeptuelle Ursprünge hat.
Das vergessen wir wieder.
Und du hast gerade erzählt, die Streifenbilder hast du dann aber aufgehört.
Ja, also das hatte ich, 2014 habe ich das letzte Streifenbild gemacht. Hatte dann auch das Gefühl, ich habe die Farben und Texturen durch.
Und Rahmen, ne? Irgendwann sind die ja dann auch in interessanterweise wieder ähnlichen Oberflächen, wie die Windspiele waren, in so, ja, wie ja, ist das, wie so angeschliffenes Edelstahl.
Ja, so eine Flex, so ein Flexschliff auf Edelstahl.
Ja.
Den, glaube ich, zum ersten Mal David Smith oder so habe ich den gesehen, bei Skulpturen so aus den, glaube ich, 60ern von Bildhauer David Smith. Und der dann aber in den 80er Jahren an jedem WG-Kühlschrank zu sehen war oder so.
Genau.
Der ist sozusagen auch abgeglitten sozusagen in den Alltag.
Und auf irgendwelchen Deko. Rock'n'Roll-Bühnen oder.
Das dann auch, ja, genau. Der so an verschiedene Bereiche dann so erinnert. Und daraus habe ich dann bei meinen allerletzten Streifenbildern die Rahmen anfertigen lassen.
Ja.
Und davor hatte ich aber so eine Serie noch mit so Industriestahlrahmen bei so einer, zu dunklen Industriestahl bei so einer dunklen Streifenserie. und hatte dann das Gefühl, gut, jetzt habe ich eigentlich sozusagen genügend da gemacht und probiert und da keine neue, wesentlich neue Erkenntnis im Moment raus und habe dann die Serie dann sozusagen damit erstmal aufgehört. Dann bin ich aber eben vor einigen Jahren, als ich dann nochmal richtig in die Malerei einsteigen wollte, habe ich gesehen, was ich da für einen riesen Fundus habe an Farben, Materialien, Texturen. Und dass ich, hatte ich den Gedanken, dass ich die jetzt in einer freieren Form einsetzen möchte. Eben zu abstrakten Kompositionen, die dann aber relativ frei plötzlich einsetzbar sind. Und dass ich mir jetzt sozusagen mit diesem ganzen Vokabular frei umgehen kann und so eigentlich frei um mich werfen kann.
Also es ist quasi aus den Streifenbildern sind jetzt die Bilder geworden, ja, über die wir gerade gesprochen haben, die zum Teil ja auf roher Leinwand sind und dann aber die verrücktesten Oberflächen haben, von dieser Putzoberfläche bis zu Folien, zu dann aber auch wieder kleinen monochromen Farbelementen und zum Teil gestischer Malerei, Spray. Das ist einfach eigentlich quasi alles, was man sich so aus dem Malereirepertoire vorstellen kann, ne?
Und was eben auch hinzukam, war, dass ich eben einen ganz rohen Jute-Untergrund als Bildträger genommen habe, der den größtmöglichsten Gegensatz bildet zu dieser artifiziellen Folie. Die hat dann auch noch so ein Prisma-Regenbogen-Effekt. Und wie die Farben aufeinander stoßen und clashen, genauso dass die Materialien auch machen. Also größtmögliche Spannung da reinzubringen, Jute und dann diese totale glatte Silberfolie, für die ich einen staubfreien Raum einrichten musste im Atelier, so einen richtigen Laborraum, wo man so Anzüge anziehen muss, um diese Folie zu legen.
Eigentlich ein ähnlicher Kontrast wie bei deinen Strohballen aus der Natur, die gesprüht werden und dann in diesen Plexiglasboxen kommen.
Ja.
Und du vermeidest aber konkrete Bezüge jetzt zur, also du machst jetzt keine Malereizitate.
Ich glaube schon, dass es eine zitathafte Ebene da gibt, vor allem natürlich in meinen Streifenbildern. Das Ganze ist ja eigentlich, ich hatte ja nie den Anspruch, was Neues zu machen, als ich meine ersten Streifenbilder gemacht habe. Ich habe sogar eher gedacht, dass es gar nichts Neues da geben kann. Ich habe es einfach gemacht, schon während des Studiums mal ausprobiert, wenn ich einfach den Gedanken hatte, ich möchte die Farben, die am wenigsten zueinander passen, direkt nebeneinander sehen. So, das war mein Ursprungsgedanke. Dass da jetzt wirklich zu den Tausenden von Streifenbildern und Streifenkünstlern, die es schon gibt, dass da wirklich was Neues entsteht, hätte ich mich vielleicht gar nicht zu denken gewagt in dem Zeitraum oder in dem Zeitpunkt, sondern es war wirklich meine Idee, ich möchte einfach so ein Farbclash da haben. Insofern wusste ich schon, dass ich gar kein Streifenbild machen kann, ohne dass es so Zitatcharakter eigentlich hat, automatisch. Ja. Und jetzt ist es ähnlich, dass es immer auch ein, zumindest umgeht mit abstrakter Komposition, die natürlich, die es gibt, Maler gibt es, die mit Flächen, die übereinander kreuzen lassen. Tausende. Ja. Und wir haben schon Tausende gesehen. Natürlich geht es damit um. Sozusagen, meine Bilder kennen das alles, was es gibt, sozusagen, und versuchen aber da dann trotzdem nochmal durch Material und bestimmte Farbigkeit und da sozusagen ihre doch nochmal ein anderes Feld zu eröffnen. Ja. Aber ich glaube schon, dass es auch ein, ist kein direktes Zitat, aber es schwingt immer mit, sozusagen.
Es ist ja auch eine gewisse Provokation, da Farben miteinander zu kombinieren, die eigentlich nicht miteinander zu kombinieren sind.
Ja, genau. Also das, ich wollte ja sozusagen das schlimmste Streifenbild der Welt machen.
Ja.
Das war sozusagen mein erstes Anliegen. Und dann noch habe ich dann später Spiegel ergänzt. Auf die Idee kam ich, als ich dann in Neukölln gewohnt habe und dann so Autos gesehen habe mit verspiegelten Heckscheiben und dieses Material dann da auch noch aufzubringen und dann später auch die Folie eben. Klar, und dann eben vor allem auch in einem Format teilweise, in der Zeit, als großes Format überhaupt nicht üblich war in der Malerei. Als ich studiert habe in den 90er Jahren, waren große Formate komplett verpönt, weil das war die Zeit der Kontextkunst und der ersten digitalen Kunstwelle, glaube ich, damals so. Ich habe in Karlsruhe studiert, wo das ZKM gegründet wurde in der Zeit. Da waren die ganzen digitalen Künstler. Und dann Und es gab sehr viel immaterielle Kunst. Und dann plötzlich mit so großen Leinwänden anzukommen, das war natürlich auch eine Form von Provokation. Und dann eben ein Streifenbild und dann aber mit Neonfarben und Farbclashs und Farben, die eben eigentlich einfach sich dissonant zueinander verhalten, ja.
Und erzähl mal, du bist jetzt schon seit einer gewissen Weile Professor an der HFBK in Hamburg. Mhm. Ist das Unterrichten und bist Professor für Malerei, oder?
Ja.
Malerei ist ja nach sozusagen Genres sortiert. Ist das auch eine Inspiration für deine eigene Arbeit?
Sagen wir mal, ich bekomme automatisch mit, was die junge Generation interessiert. Und das ist natürlich ein Vorteil in dem Job. Oder das ist natürlich irgendwie gut, weil mich das eben auch interessiert. Also was, ich habe jetzt mittlerweile, die Hälfte meiner Klasse ist asiatisch. Und ich suche mir die Studierenden raus dann aus den Grundklassen. Ich gucke, welche Arbeiten interessieren mich und spreche dann auch mit den Personen. Und klar ist es inspirierend. Ich glaube, sonst würde ich den Job nicht machen. Das ist natürlich der eine Teil. Der andere ist, dass ich sehe, dass ich den Leuten helfen kann.
Ja.
Dass da auch wirklich was entsteht, so im Gespräch. Und dass eine Dynamik in der Klasse entsteht, die mich auch sehr interessiert, weil mich interessiert letztendlich irgendeine Energie. Und die kann ich eben in der Klasse spüren. Das ist zwar auch oft sehr Ausgaben für mich, wenn ich da dann Tag bin und mit denen spreche, bin ich abends ziemlich erschöpft, aber insgesamt merke ich, dass es doch so eine Energie zu spüren ist und herstellt, die mich letztendlich glücklich macht, also die mich interessiert und ich merke, dass es produktiv ist.
Aber jetzt nicht konkret Einflüsse, die das in die Arbeit nimmt?
Das nicht, nee, das eigentlich nicht.
Und bist du erstaunt manchmal, das ist zumindest mein Eindruck, ich habe meinen zweitägigen Workshop an der Akademie in München gemacht und muss dem zustimmen, ich war so erledigt danach,
ja.
Weil die, zwar auch konstruktiv, aber die Forderung oder die inhaltliche Auseinandersetzung so kräfteraubend war, dass ich das erste Mal überhaupt dann mich mal hinlegen musste, bevor ich abends noch was gemacht habe. Was auch sehr interessante Erfahrung war, aber ich gemerkt habe, das ist nichts, was ich fortsetzen kann. Aber ich war zum Beispiel sehr erstaunt, dass sie zum Teil nicht so richtig sich auskannten mit der Kunstgeschichte.
Ja.
Und dem Kunstmarkt.
Ja.
Dafür bist du ja auch ein bisschen bekannt, dass du den Kunstmarkt auch thematisierst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder zumindest nicht ausklammerst.
Ja, ich sehe es als Teil der Sache an. So.
Ja.
Es ist einfach so.
Kunstgeschichte und Kunstmarkt.
Genau. Also ja. Beides ist irgendwie Teil der Sache. Und sagen wir mal so, ich möchte den nicht ausradieren oder so. Ich muss einfach damit umgehen. Das ist, war ich schon immer automatisch Teil meiner Arbeit. Und ich möchte auch nicht so tun, als sei es nicht so. Sagen wir mal so.
Ja.
Ja. Aber so, was du sagst mit dem Unterrichten, das ist so am Anfang. Ich unterrichte ja eigentlich seit 2006. Ich hatte erst in Karlsruhe, dort, wo ich selbst studiert habe, die Klasse von Andreas Slominski übernommen. Dann kam ich nach Berlin und dort war es ziemlich anstrengend für mich. Dort hatte die ganze Klasse oder ziemlich die ganze Klasse eigentlich so gemalt wie der vorige Professor. Und es war sehr schwierig, den Studierenden klarzumachen, dass es darum geht, letztendlich eine eigene Position zu entwickeln. So. Und dann kam ich nach Hamburg und hatte die Klasse von Norbert Schonkowski übernommen und habe daraus dann die Klasse so entwickelt, wie sie jetzt auch heute dasteht und wie ich sie dann weiterführe. Und das war so, dass ich am Anfang das genauso, wie du es beschreibst, empfunden habe, dass mich das komplett auch ausgelaugt hatte und ich mich danach genau auch erstmal hinlegen musste und dann auch am nächsten Tag noch Kopfweh hatte.
Ja, das ist ganz interessant. Ja. Die Xiao Wang, die ja auch hier im Podcast zu Gast war, hat ja bei dir studiert.
Mhm.
Und da merkt man ja auch an, mit was für einer Disziplin sie die Malereigeschichte aufarbeitet und mit was für einer Disziplin sie dann selber auch malt. Weil das muss man schon sagen, malen ist einfach auch sehen und machen. Ne?
Genau. Also die Disziplin ist letztendlich, glaube ich, einfach notwendig. Das ist eben auch was ich versuche zumindest klar zu machen. Also ich kann niemanden, und das ist auch gar nicht Sinn der Sache, ich kann niemanden irgendwie sagen, was er oder sie machen soll. Ich kann nur versuchen, dass die Leute so viel Spaß daran haben und so viel Willen entwickeln, dass sie einfach automatisch so eine Disziplin entwickeln. So. Und ja, genau. Also das ist letztendlich das, was ich versuche, dass sie schaffen, sich selbst zu motivieren. So. Und das schaffen aber nicht so viele. Also ich suche mir ja schon die Leute aus, wo ich das meiste Potenzial sehe und mittlerweile da die Klasse auch immer interessanter wird, wahrscheinlich, sehe ich zumindest so, möchten die Leute da auch hin. Mhm. Und weil auch viel bei rauskommt mittlerweile. Ja. Aber selbst von denen schaffen es nur ganz wenige, wirklich so an den Punkt zu kommen, dass es sie genügend interessiert, sich wirklich dementsprechend zu motivieren auch so.
Und eine eigene Sprache zu entwickeln. Ja.
Ja. Und dann ist es, was du eben auch sagst, klar, müssen sie sich auskennen.
Ja.
Sonst wäre es ja irgendwie vom Himmel gefallen.
Ja.
Und das gibt es aber, glaube ich, nicht.
So. Das hast du erzählt, ja. Dass ihr einen Hospitant hattet, der sich vorbereitet hat für einen Kinofilm?
Genau, also Tom Schilling kam ja mal mit. da ging es um den Film über Gerhard Richter.
Wie hieß der nochmal?
Werk ohne Autor.
Werk ohne Autor, genau. Ja. Ja.
Genau, und Tom Schilling kam dann mit, weil er irgendwie gehört hat, ich glaube, Thomas Demand hat es sogar empfohlen, das ist ja mein Kollege in Hamburg, dass wenn er mal eine interessante Malerklasse sehen möchte, dann soll er doch mal bei mir mitgehen. Und das hat er dann gemacht und hat sich das mal angeschaut, wie das eben so ist mit den Kolloquien in den Akademiezeiten, weil der Film geht ja auch um die Akademiezeit von Gerhard Richter. Und dann hat er sich das mal einen Tag angeschaut und war dann, glaube ich, aber letztendlich ziemlich enttäuscht, dass es eigentlich gar nicht so stark um das Handwerk geht, mhm. wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte, so. Sondern dass es viel stärker um die künstlerische Haltung zum Beispiel geht mhm. und um den Kontext, als jetzt um direktes handwerkliches Können, dass da also niemand jetzt irgendwie hier Maiskolben vorlegt und sagt, die zeichnen wir jetzt alle ab oder hier ein Aktmodell, sondern dass es komplett eigentlich ohne Regeln stattfindet und jeder sich die Regeln selbst sucht und setzt.
Ja, und viel diskutiert wird, oder?
Wie?
Und viel diskutiert
genau,
wird, oder?
Genau, ganz viel diskutiert wird.
Ja.
Aber oft vielleicht auch um etwas, was jetzt für den Außenstehenden wie nicht diskutierenswert wirkt. Ja?
Ja.
Aber darum geht es ja auch oft so. Also, wenn der, klar, das erste Ready-Made hat Duchamp versucht, in der Ausstellung zu bringen. Und das hat unsere ganze Kunst seitdem geprägt.
Ja,
und das ist aber lediglich ein Pissoir gewesen
aus dem
Kaufhaus. Ja.
Nee, ich musste da nur gerade dann denken, weil du meintest, eben vom Himmel gefallen. Und das ist ja interessant in diesem Film, dass es so einen komischen Genie und auch noch gleichzeitig so ein komisches männliches Genie zelebriert. Und dass so ein Missverständnis ist von Kunst, dass das quasi einfach aus dem luftleeren Raum entsteht und nicht was mit dem Gesagten und bereits Gemachten zu tun hat. Ne?
Genau, ich glaube auch, dass das ein Missverständnis in dem Film ist, dass es sozusagen das Genie eigentlich sozusagen von vornherein da ist und irgendwie diese Art des Geniebegriffs so da sehr stark zelebriert wird, glaube ich. So, ja.
Lass uns zuletzt noch ein paar Sätze über das Atelier sprechen, weil das Interessante ist, haben wir jetzt ein bisschen gehört, du arbeitest ja mit unterschiedlichen Zulieferern, die du dir quasi im Rahmen deiner Jahre zusammengesucht hast, ja, Autolackierereien, die dann aber ganz speziell sich jetzt eingestellt haben auf irgendwelche Objekte von dir. Aber die Atelierpraxis als solche, du hast ein sehr besonderes Atelier gebaut. Wie wichtig ist die und wie muss man sich die vorstellen?
Also ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich, dass das mit einem Team zu arbeiten eigentlich ein wichtiger Teil meiner Technik ist. Also erstens mal Leute zu haben, die spezialisiert sind auf verschiedene Bereiche, die ich selbst nicht kann. Also angefangen vom Büro, Finanzen, Kommunikation über Mails und so, bis ja übers Lager, bestimmte Formen der Logistik. Dann im Malerbereich bestimmte Techniken, die, klar, da bin ich schon eher spezialisiert, aber da ist es dann auch eher oft eine Zeitfrage, weil man einfach manuell sehr lange Prozesse hat, wie Zwischenschleifen, wieder eine Schicht aufbringen und so weiter. Wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich das alles selber machen würde, dann würde ich viel zu lange an einer Sache hängen bleiben. Und ich habe gemerkt, dass dieses parallel an verschiedenen Dingen arbeiten, also was man jetzt hier auch in der Ausstellung sieht, dass ich mich darin, dass das meine Arbeitsweise ist. Also erstens mal brauche ich sozusagen Spezialisten, jetzt hier auch wie andere Firmen, diese Edelstahlfirmen, was ich selbst nie im Leben manuell machen, leisten könnte. Und dafür gibt es einfach Spezialisten und die eben auch zu nutzen und dann das auch eben teilweise mit denen zusammen zu entwickeln. Und genauso dann eben auch im Atelier mit meinem Team. So. Und ich habe aber auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel Bilder mache und komme dann ins Atelier, diese Bilder entstehen und ich bin nur bei bestimmten Dingen dabei, die ich machen muss, wenn sozusagen meine eigene Handschrift plötzlich eine Rolle spielt,
ja.
Der eigene Duktus. Aber diese ganze Vorbereitung muss ich nicht machen, wenn ich weiß, die Fläche hier, die ist so und so abgemessen und die braucht jetzt 10 Schichten, bis das bestimmte Neon-Orange-Rot da aufgebracht ist mit einem bestimmten Schlusslack drüber. Und das machen andere. Und dann sehe ich, wenn ich dann ins Atelier komme, sehe ich viel objektiver, ob das Bild was ist oder nicht. Oder ob das nochmal in die Tonne muss. Und,
ach, als wenn du die ganze Zeit selber
genau,
dran sitzt.
Weil da, da sozusagen ich
frischer
komme
Blick.
Mit einem anderen Blick da rein und habe auch noch nicht so viel sozusagen diese monatelange Arbeit oder wochenlange Arbeit da selbst eingebracht, weil damit wäre ich ja schon irgendwie vorbelastet.
Ja, was interessant ist, einige von den Bildern hier, die kenne ich schon sehr lange, aber die haben sich immer wieder verändert.
Ja.
Und du hast die ja irre lange im Atelier und bist ehrlich gesagt für mich jetzt als fast Außenstehender oder halb Außenstehender sehr streng, bevor du der Meinung bist, das ist jetzt soweit.
Ja.
Ich kann das dann schon irgendwie nachvollziehen, aber es ist jetzt so ein Riesenunterschied, ist auch nicht da, aber der Kleine macht es dann wahrscheinlich.
Absolut, das macht es halt im Endeffekt.
Ja.
Ja. Also wie jetzt zum Beispiel auch bei dem Aufbau des einen Neons, da waren wir jetzt ganzen 8 Leute den heutigen Tag beschäftigt und dann merke ich, nee, da oben stimmt jetzt was nicht. Jetzt müssen die halt nochmal dieses Riesengerüst da hoch und da kann ich aber auch nichts machen. Ja. Da muss halt jetzt die Röhre nochmal ausgetauscht werden. Das dauert halt jetzt nochmal leider. Ja, und so ist es auch in der Malerei natürlich. Und da ist es dann halt auch leider dann nochmal ein paar Monate. Ja.
Und da hilft aber, dir aber quasi die so wie so eine Art Puffer dazwischen, dass da nach deinen Anweisungen dann gearbeitet wird, du verschwindest, wiederkommst und dann erst siehst. Weil genau. Du hast ja zum Teil Absolut. Bilder komplett wieder auseinanderbauen lassen.
Ja, klar.
Und die ganze Folie austauschen lassen und neue Folie irgendwie besorgt und solche Sachen. Ja. Ne?
Also ich kann, wie gesagt, an dieser neuen Malereiserie, da 3 Jahre lang ist da einfach überhaupt nichts aus dem Atelier gekommen. Und da waren aber über 3 Jahre lang täglich 5 Leute beschäftigt. Und ich wusste auch nicht, ob das jemals zu was führt. So, das ist eben dann
vollkommen
so.
Ergebnisoffen.
Ja.
Ja.
Und vieles führt eben auch zu nichts,
muss
man dann ehrlicherweise zugeben. So.
Und zu Frustration. Und,
ja, klar. Und das ist natürlich auch frustrierend dann oft für die Leute, wenn sie da lang dran waren. Aber ich kann dann halt auch nichts machen, weil im Endeffekt muss da schon was, das braucht seine Berechtigung und die kann es nur geben, wenn da was neu gesagt wird.
Gibt es Sachen, die du bereust? Gibt es Arbeiten, die du sagst, oh, das...
Es gibt vielleicht Einzelbilder, die vielleicht schon schwächer sind als andere, würde ich mal sagen. Aber jetzt nicht generell, dass ich jetzt sage, das war ein großer Fehler oder so.
Ja.
Würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt natürlich Werkgruppen, die mehr für mich stehen als andere. So, ja.
Super. Vielen Dank für das Update. Ich glaube, wir haben ganz gut die Ausstellung audiell übertragen, aber man muss sie sich selber anschauen, wie die Objekte, Bilder, Fotografien ineinander übergehen und eine immersive Gesamtinstallation eigentlich auch erzeugen. Ja, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
Danke auch. Bis bald.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.